Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger, ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Stuttgart zugeschaltet ist Frau Dorothea Walter. Dorothea, bist du mit in der Leitung?
Ja, ich bin da, Thomas. Hörst du mich?
Ich höre dich gut. Schön, dich zu hören. Danke, dass du hier mit dabei bist. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, Dorothea, du bist Psychologin, du bist Performance-Künstlerin, du bist Meditationslehrerin, du hast einen Lehrauftrag als Dozentin in der Heliopolis-Universität in Kairo und du hast vor allem als Performance-Künstlerin mehrere Produktionen zu sexualisierter Gewalt an Frauen gemacht, die auch nicht nur als Performance, sondern auch in Buchform erschienen sind. Das ist ein Thema, das dich sehr begleitet. Genderfragen und die Fragen einer neuen Kultur sind etwas, was für dich ein Thema ist. Wenn ich dich einfach eingangs fragen darf, inwiefern ist das Thema Gender, die Frage Mann-Frau und das Thema der Kultur, die wir gemeinsam entwickeln wollen, ein Thema, das zusammengehört?
Ja, lieber Thomas, guten Abend nochmal. Du beginnst gleich mit einer ganz komplexen Frage. Kannst du sie mir einfach nochmal bitte stellen?
Die Fragestellung einer neuen gemeinsamen Kultur hat sehr viel auch mit unseren Werten zu tun. Unsere Werte haben in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auch eine sehr stark männlich dominierte Form entwickelt. Gerade in der feministischen Bewegung, nicht nur der letzten 50 Jahre, eigentlich seit der Feminismus so vor 100 Jahren auch eine starke, immer wieder wellenförmige Bewegung in unserer gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist die Frage von der Rolle von weiblichen Werten und dem Verhältnis von weiblichen und männlichen Werten eine Frage auch, die direkt mit unserer gesellschaftlichen, unserer kulturellen Entwicklung mehr und mehr in Zusammenhang gesehen wird. Ist das etwas, was du auch so formulieren würdest? Und warum würdest du sehen, dass es hier einen sehr starken Zusammenhang gibt?
Ja, also ganz richtig sagst du, dass es eben hier um die Frage der Werte geht, die unsere Kulturen jeweils gebildet haben und bilden. Und dass wir uns über den Inhalt und die Bedeutung der Werte, die wir eben haben, klar werden müssen. Und da möchte ich möglichst, wie für mich zentral herausgreifen. Ich sehe es als die zentrale Frage der Werte, nämlich tatsächlich die Spaltung in männlich und weiblich, beziehungsweise die Spaltung in Frauenrollen und in Männerrollen. Und darin liegt eben auch eine Bewertung, die etwas zu tun hat mit unserer sehr, sehr alten und tiefsitzenden Körper-Geist-Spaltung. Und in dieser Spaltung von Körper und Geist, da ist der weibliche Körper insbesondere in eine Abwertung geraten, mit der wir heute noch zu tun haben. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass es die verschiedensten Weltengegenden auf dieser Erde gibt und da gibt es sicherlich unterschiedliche Formen beziehungsweise unterschiedliche Bewertungen des Körpers. Aber insgesamt würde ich sagen, es gibt wenig Kulturen, die den weiblichen Körper wirklich hoch einschätzen. Das sind noch ein paar matriarchale Kulturen, die es gibt, die ich auch besucht habe, mindestens eine. Da ist dann ein anderes Verhältnis, weil die Wertschätzung der Frau einfach allem vorangestellt wird und da ist auch die Einstellung zum Körper eine andere. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Einstellung zum weiblichen Körper eben eine ganz abwertende, obwohl wir hier in der westlichen Kultur auch tatsächlich einen immensen Betrieb mit unserem Körper veranstalten. Also man möchte meinen, wir Frauen hier in der westlichen Welt hätten unseren Körper befreit, aber dem ist ja überhaupt nicht so. gerade die jungen Frauen sind oft wirklich ganz verunsichert, was sie nun eigentlich, welche Figur sie haben sollen und wie sie sich verhalten sollen. Also das mal nur sehr allgemein gesagt. Und ich bin jetzt versucht, wenn es dir recht ist, einen Blick zu werfen auf etwas, was ich jetzt in letzter Zeit erforscht oder beforscht habe und was auch mein letztes Seminar gewesen ist, nämlich der weibliche Körper und Spiritualität. Darf ich da mal kurz eintauchen? Vielleicht wird es dadurch auch deutlicher, wieso das so ein zentraler Punkt ist. Also ich möchte übrigens vorausschicken, dass natürlich der männliche Körper keineswegs einfach nur glücklich und befreit ist. Denn es liegt auf dem Körper an sich ein großer Makel und Bann. Durch alle Buchreligionen zieht sich ja da eine Bewertung des Körperlichen überhaupt. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Aber jetzt mal speziell, das Verhältnis zum weiblichen Körper, wie es sich entwickelt hat. Und da gibt es ein interessantes Beispiel, das mir jedenfalls sehr viel die Augen noch geöffnet hat. Es lässt sich ja feststellen, dass viele von uns Frauen, ob sie sich nun eingestehen oder nicht, aber doch sehr viele Frauen leiden im Grunde genommen unter einem diffusen Gefühl der Unsicherheit oder des Nichtgenügens. Und da können wir uns viel fragen, was liegt dem allem zugrunde? Und ich behaupte jetzt mal, das ist natürlich auch eine Hypothese, aber für mich ist es eine große Wurzel, dieses diffuse Gefühl der Unsicherheit und des Nichtgenügens hat etwas zu tun mit einer ganz prinzipiellen Sache, die sich folgendermaßen beschreiben lässt. Es gibt im frühen Buddhismus eine Hauptübung, also es gibt verschiedenste, und eine der Hauptübungen lautet die Vergänglichkeitsübung. In dieser Vergänglichkeitsübung sollte geübt werden, dass eben durch die Veränderung, also die Veränderungen des Körpers durch Alter, Krankheit und Verfall sollten betrachtet werden. Und dazu gehört es, dass man den Leichnam in seinen Verfallsstadien beobachtet. Und nun ist es interessant, also die Quellen, die ich da vorliegen habe, erzählen also, dass sich eine ganze Reihe von Versen über den Gebrauch dieser Übung beim Mönchen findet. Und zwar geht es darum, dass die Mönche, wenn sie sich diese Übung vorgenommen haben, sich ausschließlich einen weiblichen Körper als Meditationsobjekt genommen haben. Ja, also der Körper, über den sie dann sprechen, an dem sie üben, der also sich da dem Zerfall hingibt und so weiter, das sind ohne Ausnahme weibliche Körper. Das muss man sich mal kurz so vielleicht verinnerlichen. Und dann gibt es Verse, die beschreiben, wie die weiblichen Praktizierenden vorgegangen sind. Und da gibt es kein einziges der sogenannten Lieder oder Verse, wie eine Nonne den Zerfall eines männlichen Körpers betrachtet, um sich Vergänglichkeit zu verdeutlichen und die Begierde abzutöten. Denn um diese Begierde geht's ja, die soll abgetötet werden, und da beginnt ja schon auch dieses Spiel gegen den Körper. Und jetzt fand ich einfach unglaublich spannend, wenn auch irgendwie sogar erschütternd, dass diese Grundübung der Mönch eben am weiblichen Körper vollzieht in seiner Vorstellung, und die weibliche Praktizierende macht das nicht am männlichen Körper und auch nicht an einer anderen Frau, sondern am eigenen Körper. Und wenn man sich da wieder reinspürt, dann ist das eine hochspannende Geste im Bewusstsein. Und weil wir natürlich jetzt da nicht ganz tief eintauchen können, will ich nur andeuten, hier kann man das Grundprinzip von Projektion in seinen irgendwie Anfängen auch sich klar machen. Und wenn ich dann aus eurem Heft Evolve, was ja also wirklich vorbildlich war, dieses letzte Heft über den Körper, fand ich großartig oder finde es immer noch großartig, da habt ihr dann die Tenzin Palmo im einen Artikel von ihr, und da sagt sie unter anderem: Bis noch vor kurzem wurde der weibliche Körper als ein großes Unglück angesehen, dessen Ursache in schlechtem Karma liegt. Und wenn dir von klein auf gesagt wird, dass du minderwertig bist, dass es wenig Hoffnung für dich gibt und dass du irgendetwas falsch gemacht hast, weil du in diesem Leben als Frau geboren wurdest, wie kannst du dann an dich glauben? Also soweit Tenzin Palmo. Und das ist es eigentlich. Also es gibt unglaublich viele Geschichten, die ich vorliegen habe, in denen beschrieben wird, also in den verschiedenen buddhistischen Strömungen. Wir könnten aber auch durchs Christentum, Judentum und den Islam natürlich reisen. Aber ich habe jetzt eben für das Seminar diese Beispiele genommen. Und da findet sich überall, dass der weibliche Körper nicht genügt, um zum Beispiel zum spirituellen Erwachen zu gelangen. Und da möchte ich eben sagen, das ist eine Grundverunsicherung in uns Frauen, die aber so tief liegt und die eine so tiefe Konditionierung bildet, dass es ganz schwer ist und wirklich viel Arbeit braucht, um das zu erfassen bzw. aufzugreifen und daran zu arbeiten. Dass der weibliche Körper als Unglück angesehen wird, also die Verkörperung in einem weiblichen Körper ist ein Unglück, also hoffentlich kommst du nächstes Mal als Mann auf die Welt. Und dazu kommt noch eben diese spirituelle Unfähigkeit bzw. das Erwachen ist unmöglich oder unwahrscheinlich in einem weiblichen Körper. Stimmt natürlich nicht, es gibt jede Menge erwachte Frauen in der Geschichte, aber sie sind, es wird ihnen genau das andere erzählt.
Ich würde gerne einige Sachen von dem, was du jetzt angesprochen hast, aufgreifen.
Bitte.
Die wirklich sehr spannend sind. Und das eine ist, dass du, und das ist ja etwas, was deine Arbeit sehr durchzieht, dass du das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, auch mit dem Thema Geist und Körper verbindest. Und dass du hier etwas aufgreifst, was ja Teil einer mittlerweile jahrtausendalten Kultur, nämlich des Patriarchats ist, Körperlichkeit mit Weiblichkeit zu identifizieren und Männlichkeit mit Geist.
Ja.
Und hier etwas, was auch Teil dieser kulturellen Bewegung ist, nämlich einer Verachtung der Körperlichkeit und einer Idealisierung des Geistes mit einer Geschlechtertrennung zu verbinden.
Mhm.
Und so verstehe ich auch dein Beispiel mit dieser buddhistischen Meditation, dass hier nicht zufällig der weibliche Körper gewählt wird und dessen Verfall als Befreiungsübung, so verstehe ich ja das, was du gesagt hast, praktiziert wird, um sich so verstehe ich das, von der Identifizierung mit der eigenen Körperlichkeit zu befreien. Und du hast etwas gesagt, dass es hier nicht um Männer und Frauen geht. Das fand ich eigentlich das Zentrale, sondern um Männerrollen und Frauenrollen.
Mhm.
Und dass wir ja, und das kann man ja aus verschiedensten Aspekten her wirklich auch aufgreifen, in einer Zeit sind, in der es um eine Reintegration, lass es mich mal einfach formulieren, von Körper und Geist geht.
Mhm.
Und es geht mehr, so verstehe ich dich zumindest, dass die Frauen einfach auch die Rolle dessen kulturell getragen haben und die Männer die Rolle des Geistes getragen haben. Und dass es eigentlich um für beide Geschlechter geht, die Frage wirklich hier zu stellen, wie kann hier eine Integration, eine Reintegration unserer Körperlichkeit auch mit der Errungenschaft unseres Geistes, die ja nichts Schlechtes ist, zusammenkommen. Und was wir hier sehen, dass hier wirklich auch viel in der Geschlechterfrage ausgetragen wird, wo einfach viel auf die Frauen projiziert wird, von Männern und von Frauen, was weniger mit ihrer Biologie als mit einer Rolle zu tun hat. Mhm. Und zu sehen, dass hier eine Verachtung der Weiblichkeit und eine Verachtung der Körperlichkeit etwas ist, das auch mit der Spaltung von Körper und Geist zu tun hat. Willst du das so sehen?
Ja, ich kann dir in all dem zustimmen. Und die Frage jetzt ist ja wirklich, wie, du sagst, sprichst von Reintegration. Also wie kommen wir zu dieser neuen Einheit beziehungsweise der Integration der weiblichen Kraft? Denn du hast es ja eingangs schon gesagt, wir haben jetzt über ein paar Jahrtausende eine einseitige männliche Kultur gepflegt. Und natürlich muss man immer dazu sagen, das sind ja entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeiten und Bedingungen, die es eben gegeben hat und gibt und jetzt per se nicht verkehrt gewesen sein müssen. Aber jetzt ringt ja die Welt um eine neue und nächste Bewusstseinsstufe. Und die ist, und da will ich mal Ken Wilbers Wort nehmen, die ist zentaurisch, diese Bewusstseinsebene. Er entwickelt ja verschiedene Entwicklungsstufen in seinem Buch Wege zum Selbst, wo er dann die Plattform, die dann eigentlich zu den transpersonalen Ebenen kommt, ist die Ebene des Zentaurenbewusstseins. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Integration, die reife Integration von Ich und Körper, von Geist und Körper. Und das sagt man so dahin und denkt, na wunderbar, dann integrieren wir jetzt fleißig, aber das ist natürlich ziemlich viel Arbeit. Und die geschieht nicht ganz von alleine. Ja, aber wenn sie geschieht, dann geschehen Wunder. Und da möchte ich ganz gerne ein Beispiel nehmen eines Klienten. Der hat mich doch tatsächlich gegoogelt, also der hat gegoogelt und hat unter zentaurischem Bewusstsein gegoogelt. Und da fand er mich und stieß zu mir und war viermal bei mir und hat außerdem das Online-Seminar der weibliche Körper und Spiritualität mitgemacht. Mehr haben wir noch nicht gemacht. Und als nach einer kurzen Meditation in der vierten Sitzung sagt er plötzlich, also jetzt hätte er was erlebt. Und zwar sagte er wörtlich, ich habe erlebt und empfinde es noch immer, dass das Weibliche mich integriert und nicht ich muss etwas integrieren. Also da bin ich dann doch schier vom Stuhl gefallen, weil ich das so auch noch nie gehört hatte, aber weil es das absolut auf den Punkt bringt. Wenn wir uns beschäftigen, annähern, vertraut machen mit der Qualität des Weiblichen, des Integrierenden, des Umfassenden, des Haltenden, dann geschieht anscheinend zum Beispiel sowas, also ich kenne es dann aus, ich würde es jetzt anders formulieren, aber es beschreibt genau, das Weibliche integriert mich und nicht ich muss immer noch was tun und noch was tun und noch was tun. Ich muss nichts integrieren, sondern ich werde integriert. Also das ist dieses wunderschöne Beispiel. Und ja, Rainer Maria Rilke sagte zum Beispiel, der Dichter, wer ihn noch kennt, sagte immer, wenn ich dichte, bin ich Frau. Und da gibt es weitere mögliche Beispiele von Christian Seidel, der dieses Buch geschrieben hat, Die Frau in mir, wo er eben deutlich sagt, es erschien mir, als wäre ich genauso Frau, wie ich Mann bin, aber das Mannsein erschien mir wie ein nie auffüllbares Gefäß, wie eine Torte, aus dem man ein Stück herausgeschnitten hat. Und dieses fehlende Stück, also das Weibliche, schiebe ich nun in sie zurück. Endlich bin ich wieder ganz. Also, wenn wir ein völlig, wenn wir unser Denken völlig umdrehen und das weibliche Prinzip voransetzen, wie es übrigens einige, habe ich auch Quellen aus matriarchalen Zusammenhängen, das ist natürlich ein Bewusstsein, das jetzt nicht das ergriffen hat, aber eben damit lebt. Also wenn wir das Weibliche voranstellen, das hat aber gar nichts mit Bewertung zu tun oder mit jetzt endlich mal die Frau an die vordere Seite. Das ist so gar nicht, das finden wir ja nirgendwo hin. Aber wenn wir spüren lernen, dass das Weibliche das Ursächliche, das Urgründige ist und es voranstellen in völliger natürlicher Art, dann brauchen wir, wie soll ich sagen, diese Geschlechterfrage gar nicht mehr so diskutieren, dann wird der Mann ein kompletteres Wesen, wie auch die Frau ein kompletteres Wesen wird. Weil das Weibliche an sich diese Komplexität und dieses Integrierende in sich birgt.
Darf ich dich dazu was fragen?
Bitte.
So wie ich dich verstehe, und das hat sehr viel auch mit meiner, das ist schon sehr lange her, der Lektüre des frühen Ken Wilber zu tun. Und wie er auch die Entwicklung des Patriarchats damals beschrieben hat, hat es vor allem in den Frühschritt wirklich sehr ausführlich gemacht, wo er ja die männliche Revolte gegen das Natürliche als eine Revolte des Geistes gegen die Erdverbundenheit dargestellt hat. Und das dieser Umschwung von erdgebundenen Gottheiten zu himmelsgebundenen Gottheiten, die damals auch in der Spiritualität entstanden sind, eine Rebellion des eben damals sich als männlichen Prinzip etablierenden Patriarchalverständnisses von Geist und Spiritualität gegen all das, was natürlich erdverbunden und erdeingebunden war. Insofern verstehe ich dich auch, wenn man das Weibliche eben so versteht, und das hat sich eben kulturell so entwickelt, dass es eine Rebellion war, dass selbst unser Ich-Prinzip, selbst unser Geist-Prinzip, all das, was wir mit Männlichkeit identifizieren, ja ein Produkt dieses einen Lebensprozesses dieser Erde ist. Und dass die Integration nur aus diesem Prozess selber kommen kann, und dass deswegen das und du sagst, nennst das eben das Weibliche, das integrierende Prinzip sein kann. Ist das, was du so verstehst?
Ja, wobei ich sicher gehen möchte, dass wir, aber da bin ich mir bei dir schon sicher, über das Gleiche sprechen, denn diese Erdverbundenheit, das ist ja auch noch nicht alles. Also, wo fangen wir da an bei diesem großen Thema? Natürlich, es gibt, wenn wir jetzt die Wilbersche Sprache nehmen, die Biosphäre, die Noosphäre, in die wir jetzt eingetreten sind, auch wir Frauen, aber wir sind immer auch mit einem Bein in der sogenannten Biosphäre, weil wir eben weiterhin noch Kinder gebären. Aber das weibliche Integrierende dürfen wir nicht mit der sogenannten Erdverbundenheit oder zum Beispiel mit Mutter Erde zusammenstecken und meinen, das wäre dann beschrieben genug. Denn auch das Weibliche, die weibliche Qualität findet ja auch statt in allen Entwicklungsstufen, also vom Physischen bis zum Übersinnlichen. Und nur, dass wir da die gleiche Sprache sprechen, denn das ist ja auch ein bisschen das Problem gewesen über lange Zeit, dass wir Frauen dann sozusagen an Herdküche und die Erde gebunden sind und sowieso für weiter auch nichts in der Lage wären. Das wollte ich mal kurz voranstellen.
Ich bin gespannt, kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen, was in all diesen Sphären dieses integrierende weibliche Prinzip dann ist?
Ja, das will ich versuchen. Also, ich mach's mal so. Es gibt etwas, was ich die Urgeste nenne. Urgeste des Menschen überhaupt, das, also eine menschliche Urgeste ist die des Umarmens und Haltens. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, mal diese Urgeste bei einer werdenden Mutter zuschauen, dann trägt sie, umschließt sie und hält und umarmt quasi mit ihrem Bauch dieses werdende Kind. Das ist auf einer physischen Ebene, auf einer physiologischen Ebene ist das eine Urgeste des Umschließens, Haltens und Umarmens. Und dann hält und umarmt sie das Kind hoffentlich auch noch, wenn es geboren ist, und dann kann sich es auch gut entwickeln, dieses Kind. Und alles, was wirklich gehalten und umarmt wurde, kann sich auch gut entwickeln. Aber natürlich hat auch das dann seine weitere Entwicklungsformen, nämlich bis hin zu dem, ich mache jetzt einen großen Sprung, nämlich das, was wir auch unter bedingungsloser Liebe verstehen können. Bedingungslose Liebe, die unpersönlich ist, die eine spirituelle Liebe zum gesamten Leben, zum gesamten Kosmos, was immer, ist ja das, was und ist ja nichts anderes als ein Umarmen und Halten. Nämlich mit meinem gewahrenden Bewusstsein umschließe ich sozusagen jetzt Menschen oder Kulturen, Ereignisse beziehungsweise den ganzen Globus, oder wenn ich mich auch noch verantwortlich fühle für das Universum und wenn ich mich verantwortlich fühle für die Evolution als solche, dann ist das doch nichts anderes als ein schauendes Bewusstsein, das Zusammenhänge sieht, das nicht Einzelnes addiert, sondern dass das immerfort sozusagen aus dem Ganzen das Ganze umarmt und hält. Das ist jetzt vielleicht ein gewagter Schritt, den ich sonst im Seminar über Abende hinweg entwickle, und ich weiß nicht, ob man es jetzt verstehen kann, aber diese Urgeste des Haltens und Umarmens ist die integrierende Geste des Weiblichen überhaupt und hat etwas zu tun vom Kind auf der physischen Ebene bis hin zur bedingungslosen Liebe und Annahme des Lebens auf einer spirituellen Ebene.
Das macht schon Sinn für mich. Und,
ja?
Wenn ich einfach diese Geste weiterdenke, so wie du sie ansprichst, und sie auch eben auf dieses Prinzip männlich-weiblich hier anwendet, dann ist es ja diese Dualität von diesem Halten, die allen zugrunde liegt, und viel dessen, was unsere auch patriarchale Kultur ausmacht, ist dieses Vorwärtsdrängen. Mhm. Das so dagegen setzen kann, dieses Vorwärtsdrängen. Mhm. Und wovon du sprichst, das kann man ja nicht verleugnen, wenn man hinschaut, ist, dass viel, und gerade unserer modernen, so modernistischen Kultur, eine Kultur des haltlosen nach Vorwärtsdrängens ist. Mhm. All diese haltenden Prinzipien, ja, Prinzipien würde ich es gar nicht nennen, diese haltenden Gesten hintanstellt und und vernachlässigt. Und was es braucht, ist, dass nicht, dass das Vorwärtsdrängen was Falsches wäre, aber dass es sich nicht abkoppeln darf von dieser Geste des Halten des Ganzen.
Ganz
und
genau.
Dass unsere Kultur die Einheit von diesen zwei Bewegungen braucht, weil natürlich die Evolutionsbewegung, die du angesprochen hast, ist eine Bewegung des nach vorne Gehens, ins Unbekannte Gehens, ins noch nicht Gehens, aber nicht abgelöst von das Ganze auch als eines und eben auch liebevoll haltend. Mhm. Und dass es um diese Einheit geht.
Ganz richtig. Und was du beschreibst mit dieser Haltlosigkeit heute, die hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die Traditionen wegfallen, dass vieles einfach nicht mehr funktioniert und einfach nicht mehr funktionieren kann, dass die alten Gewohnheiten eben keinen Halt mehr bieten, und jetzt hat man aber noch nichts Neues. Das Alte bricht bereits zum Teil weg und man hat noch nichts Neues. Das Neue ist aber gar nichts Besonderes, was man erfinden müsste und was man kompliziert heran finden muss, sondern das Weibliche, das ist schon da, nämlich in uns allen, nämlich die lange verdrängte Qualität, die lange ausgegrenzte und verschmähte weibliche Qualität, die nichts zu tun hat mit Frauen und Männern, also mit Geschlechterrollen, ja, sondern die sich jetzt eigentlich möchte, sie möchte sich eigentlich jetzt niederlassen und verkörpern in Frauen und in Männern. Und das ist eine völlig neue Form des Haltens und Gehaltenwerdens. Und es ist keine Rückverbindung mit Mondentänzen und erdverbundenen Ritualen, die ich nicht schmähen möchte, aber die uns jetzt aktuell so nicht helfen würden, sondern das ist eine Transformation dieser Weiblichkeit, wie sie bislang noch stark eben in der Biosphäre verankert schien. Wenn das jetzt nicht ein zu komplizierter Satz war.
Nee, ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Lass es mich von einer anderen Ecke her nochmal ansprechen.
Ja.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Weil unsere modernistische und stimmen ja viele überein, außer Rand und Band geratene Kultur. Mhm. Ist ja auch eine Kultur der extremen Beschleunigung des Fortschritts.
Ja.
Und Teil dessen, wo wir momentan als Weltkultur konfrontiert sind, ist diese extreme Überschleunigung unserer Entwicklung, die nicht als Entwicklung an sich was Negatives wäre, ganz im Gegenteil, Entwicklung sehe ich gerade aus einer Perspektive, aus einer evolutionären Spiritualität, als etwas unheimlich Lebensbejahendes. Mhm. Aber interessanterweise sind wir in einer Situation, weil sie in einer Situation der Beschleunigung ist, in der, um der Entwicklung Raum zu geben, wir eine Qualität der Entschleunigung brauchen.
Mhm.
Was konterintuitiv ist, weil du denkst, wir müssen uns ja weiterentwickeln, aber eigentlich braucht es genau das, was du ansprichst, was eigentlich, Moment mal, wir brauchen eine Entschleunigung, um überhaupt uns weiterentwickeln zu können. Und das sind Qualitäten, die jetzt von dieser Geschlechterpolarität gedacht oder von dieser kulturellen Rollen ja gedacht, einfach weibliche Qualitäten sind, das einfach mal halten, Zeit geben und nicht drängen.
Und sich mehr und mehr mit dem Körper verbinden, beziehungsweise in den Körper spüren lernen, Intuition wecken, das hat ja viel mit dem Körper zu tun. Je mehr ich mit dem Körper in Verbindung bin, in konstruktiver Weise, nicht jetzt in narzisstischer Selbstliebe versunken, je mehr ich mit meinem Körper sinnvoll verbunden bin, meine Gedanken angebunden sind, der Kopf zum Körper gehört, umso mehr findet eine natürliche Entschleunigung statt. Und dieses sich verbinden oder im sich verkörpern, seine Seele immer weiter verkörpern, das ist auch wieder nichts anderes als eine Art von Umarmen geschehen lassen, also Gefühle gehören dazu, Körperwahrnehmung gehört dazu, Gewahrsein gehört dazu. Gewahrsein ist ja auch nichts anderes als Umarmen und Halten. Es ist ja keine Bewegung da drin, sondern es ist ein reines Dasein lassen, was da ist, ohne Bewertung. Das Weibliche bewertet nicht. Das ist sozusagen, weil es integrativ ist, nimmt es alle Perspektiven ein. Also aus dieser Verbindung, aus dieser tieferen Verbindung mit der Körperlichkeit entsteht das, was du jetzt mit Entschleunigung gesagt hast. Und zu dieser Geste des Umarmens oder Haltens möchte ich noch zwei Beispiele bringen. Das eine ist aus dem alten Ägypten. Da gibt es eine Göttin Nut, N-U-T, und das ist ein Bild, da beugt sich die Göttin als Himmelszelt über den Erdboden, über den Erdball. Ihr Körper ist mit Sternen ausgeschmückt und man sieht also deutlich, sie umspannt den Himmel, sie ist der Himmel. Und umarmt sozusagen die Erde. Und nichts anderes ist ja der griechische Begriff Agape, nämlich die herabsteigende Liebe im Gegensatz zum Eros, die aufstrebende Liebe. Da liegt der Mann nämlich auf dem Boden mit erigiertem Penis und das Weibliche beugt sich über ihn. Also frage ich mich schon lange, wieso ist eigentlich jetzt die Erde alleine weiblich? Bin ich gar nicht so sicher. Und diese Nut aus dem alten Ägypten oder dieser Begriff der Agape aus dem Griechischen sind herabsteigende, umarmende Gesten. Also wir könnten in der Richtung viel bemühen und sehen dann plötzlich, aha, das ist eigentlich eine ganz uralte Weisheit, die jetzt in neuem Gewand kommen muss. Und das neue Gewand heißt eigentlich Fürsorge. Beziehung knüpfen heißt Kommunikation üben und so weiter, was man mit dem Weiblichen in Verbindung bringt.
Ich würde gern einen Aspekt noch ansprechen, der ja, dem ersten Anschein nach vielleicht ein wenig weit entfernt von dem ist, was du gerade ansprichst, aber ich glaube auf den zweiten Blick nicht. Nämlich, dass man durchaus und vielleicht sogar in vermehrter Form von einer epidemischen Gewalt gegen Weiblichkeit in unserem Weltzusammenhang sprechen kann. Ja. Und das hat alte Formen, die traditionell eingebürgerte Formen sind, hat aber auch ganz neue Formen, meine Partnerin Elisabeth Ebold hat gerade darüber geschrieben, von dieser ganzen verunsicherten jungen Generation von jungen Männern, die hier wirklich auch mit Gewalt reagieren und eben auch oft Gewalt gegen, ich nenne es mal so, Weiblichkeit. Frage an dich, wie gehört es zu dem Thema, das du hier gerade ausbreitest?
Ja, das ist eine wichtige, gute Frage. Also ich sehe in dieser wirklich extremen Gewalt gegen Frauen und alleine weil sie Frauen sind, wird Gewalt ausgeübt, in vieler Hinsicht, ob das jetzt weibliche Föten sind in Indien und China, die abgetrieben werden in unglaublichem Ausmaß und rituelle Frauenmorde und Genitalverstümmelungen. Es hat ja nicht aufgehört, manches wird scheinbar weniger, aber es ist ja auch der Frauenhandel zu nennen. Und was mich sehr erschüttert, ist diese unglaubliche Prostitution, der Missbrauch von Frauen in dieser Weise. Und ja, lassen sich verschiedene Standpunkte einnehmen. Ich würde sagen, es ist auch ein verzweifeltes Schreien nach Verbindung und Verbundenheit. Also Männer, die sich Frauen bedienen oder auch kleinen Mädchen zu ihrer sexuellen Lust, sind eigentlich sehr verlorene Seelen. Aber jede Verurteilung führt uns nicht weiter. Und ich würde sagen, es ist auch ein sehr hilfloser und verzweifelter Versuch, ganz zu werden. Ich weiß, das ist ein bisschen gefährlich, was ich jetzt sage. Feministinnen würden mich vielleicht sehr schwer beschimpfen oder verschiedene Richtungen. Aber aus einer integralen Perspektive muss ich das so sagen. Es ist ein Versuch, ganz zu werden. Der wird nicht gelingen, auf diese Weise auf gar keinen Fall, weil alles zerstört wird. Aber das ist für mich ein Punkt, den ich da anführen möchte. Und das andere ist, was ich eingangs schon mal sagte, das Alte wehrt sich, ich weiß nicht, ob wir es alleine besprochen haben oder ich es vorhin schon gesagt habe hier, das Alte, was jetzt weichen muss, dem Neuen, Das Neue kämpft nicht, dieses Weibliche kämpft nicht, aber das Alte kämpft und steht auf und erschafft also ISIS-Krieger und erschafft grauenvolle Gewalt gegen Frauen. Das ist ein Auswuchs oder das sind Auswüchse meines Erachtens nach dieses Bewusstseinskampfes und dieses Zurückkehren des Weiblichen. Das will diese verödete, pathologische Männlichkeit nicht. Wohlgemerkt, ich sage nicht Männer, ja, sondern eine einseitige und verloren gegangene patriarchale Welt.
Bist du noch da? Ja, ja, in dem Zusammenhang, wie du ihn gerade beschreibst, lass mich die Eingangsfrage noch einmal stellen.
Bitte.
Welche Aufgabe haben Frauen für die Schaffung einer neuen Kultur?
Ja, welche Aufgabe? Das ist eigentlich die, dass wir uns unserer Konditionierung noch klarer werden, uns klein und ungenügend zu fühlen, dass wir da wirklich entschieden eine andere Perspektive einnehmen, unseren Körper achten, schätzen und würdigen, dass er wirklich wieder zum Tempel wird, das er eigentlich ist. Ich meine, dieser Körper ist die Evolutionsgeschichte. Dieser Körper, in dem wir leben, ein Leben lang umhergehen, ist nichts anderes als die Zusammenschrift der gesamten Evolution. Und wie kann man denn den nicht achten? Also wir Frauen müssen diesen Körper achten lernen, schätzen lernen, würdigen lernen und unsere tief natürliche weibliche Spiritualität wiederfinden und beziehungsweise neu in die Welt bringen. Und das ist, ja, das kann ich so schnell nicht ausführen, das ist eine ständige Verkörperung von Weisheit, die eigentlich der Alltag gibt genügend Möglichkeiten, diese alltägliche Übung zu tun, Weisheit zu verkörpern beziehungsweise Spiritualität zu verkörpern. Jetzt muss ich gestehen, dass mir das jetzt gerade ein zu großes Thema ist, in dieser Kürze der Zeit, die ich sehe, die wir noch haben, auszuführen. Aber habe ich bis jetzt was Verständliches gesagt?
Ja, absolut.
Ja.
Willst du es auch so formulieren, dass es eigentlich unsere allgemeine Aufgabe ist? Mit allgemein meine ich einfach wir als Menschen.
Ja.
Egal, ob wir, ja, und jetzt meine ich biologisch Mann oder Frau sein, nach einer 3000-jährigen Periode, in der wir in eine sehr starke Richtung gegangen sind, die ja durchaus auch ihre Berechtigung hatte. Nicht, dass es nicht Auswüchse gab, ja, und dass es hier auch katastrophale Auswüchse gab und gibt, aber die auch in der Entwicklungsgeschichte von uns als Menschen ihre Wichtigkeit hat. Dass diese Integration, von der du sprichst, ja auch eine Frage ist, wie können wir ganz Mensch sein? In Fürsorge und auch in uns in weiterhin neue Möglichkeiten des Menschseins hineinlehnen, also um diese zwei Seiten so irgendwie zu benennen. Das heißt, dass wir auch sowohl Männer als Frauen eigentlich aufgerufen sind, wie das eins werden kann, also wie wir eigentlich, egal was unser biologisches Geschlecht ist, ganz Mensch werden können.
Genau. Das ist das, was Rilke 1902 nannte in einem seiner Briefe an einen jungen Dichter, prägt er dieses Wort, der weibliche Mensch.
Du hast diesen Brief ja kurz im Vorgespräch auch genannt. Magst du da noch ein paar Sachen sagen, was der Rilke damals
Punkt
finden wollte?
Also er sagt, dass das Mädchen bzw. die Frau nur vorübergehend Nachahmer männlicher Unart und Art und auch nur vorübergehend Wiederholer männlicher Berufe seien. Und nach der Unsicherheit solcher Übergänge wird sich zeigen, dass die Frauen durch die Fülle und den Wechsel jener Verkleidungen nur gegangen sind, um ihr eigenstes Wesen von den entstellenden Einflüssen des anderen Geschlechts zu reinigen. Und so weiter und so fort. Und dann sagt er eben, die Frau, deren Name dann nicht mehr nur einen Gegensatz zum Männlichen bedeuten wird, sondern etwas für sich. Wobei man, und das finde ich jetzt wichtig, wobei man keine Ergänzung und Grenze denkt bei dem Namen Frau, sondern nur an Leben und Dasein, der weibliche Mensch. Keine Ergänzung und Grenze und Gegensatzbeschreibung zum Männlichen, sondern nur Leben und Dasein, der weibliche Mensch. Ob Rilke das jetzt, also ob ich jetzt unbedingt ganz und gar so seine Sichtweise habe, weiß ich nicht ganz genau, aber was ich genau weiß, ist, dass der weibliche Mensch der androgyne Mensch ist. Wovon Ken Wilber spricht und wovon ich noch manche Zeugnisse bringen könnte, der androgyne Mensch ist weiterhin in einem weiblichen oder männlichen Körper verankert. Das ist nun mal vorläufig so, bis sich das auch mal ändern wird eines Tages. Aber noch ist das so. Aber mental sind wir, oder wie wir es sonst nennen wollen, aber mental sind wir androgyn eines Tages. Und das hat etwas zu tun mit dem hereingenommenen Weiblichen. Insofern können wir vom weiblichen Menschen sprechen als dem Menschen der Zukunft.
Schön. Lass mich an dieser Stelle auch das Gespräch für unser Publikum, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufmachen.
Ja.
Ich würde gern die Telefonnummer kurz durchgeben, unter dem man Frau uns erreichen kann. Es wäre in Deutschland die Telefonnummer 0201 54 59 98 00. Das wäre in der Schweiz 04 15 12 60 12. Und in Österreich 01 22 9 73 03. Dann müssen Sie sich noch in einen Konferenzraum einwählen. Dieser Konferenzraum hat die Telefonnummer 77 58 0 gefolgt von der Raute-Taste. Und die Konferenz hat auch einen Einwahlcode, der lautet 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie dann noch als letztes, damit wir auch sehen können, dass Sie sich zu Wort melden im Konferenzraum, die Tastenkombination Stern 1 drücken, dann können wir sehen, dass Sie sich in diesem Konferenzraum auch zu Wort melden wollen. Ich höre auch gerade von der Technik, dass es hier auch eine Frage gibt, und wenn wir vielleicht die Telefonfrage gleich freischalten. Die Telefonleitung ist freigeschaltet. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen Abend. Hier ist Matthias Prüfer aus Berlin.
Hallo.
Und ich höre mit Freude diese Sendung. Vielen Dank. Ich kann das, was ich jetzt gehört habe, unterstreichen in dem. Und ich möchte aber gerne noch was Praktisches dazusetzen und vielleicht auch nochmal dort nochmal ein paar Sätze von Ihnen gerne hören. Wenn ich die Gruppen, ich mache selber Gruppen mit Frauen und mit Männern, und ich erlebe zwei Dinge. Das erste erlebe ich bei den Frauen, dass sie sehr offen und sehr, sehr weich und sehr weit dafür bereit sind, diese Weiblichkeit und dieses Leuchten wieder anzunehmen. Und dass es wie so ein Wiedererkennen und relativ widerstandslos geht, dieses sich das wieder anzuschauen und sagen, ja, ach ja, stimmt ja, da ist ja diese weibliche Seite in mir, die ich eigentlich gerne lebe, wonach eben auch die Sehnsucht ist. Und bei den Männern merke ich, also da geht es ja auch darum, diese weibliche Seite zwar zu entfalten, aber vor allen Dingen geht es darum, diese, wie Sie vorhin sagten, diese pathologische männliche Seite in sich erstmal, ohne dass man sie persönlich nimmt, aber erstmal anzunehmen, um zu sagen, ja, stimmt, das ist in mir drin. Stimmt, das habe ich über Jahrhunderte, ist es sozusagen in dem Mann drin und das muss er sich erstmal angucken. Und das ist ungeheuer schwer für die. Also sich das einzustehen und zu sagen, ja, und das darf auch sein. Und da wollte ich von Ihnen gerne nochmal wissen, wie ist es denn für einen Mann noch anders möglich, auch noch dieses Weibliche zu entwickeln, auch in sich selbst zu entwickeln?
Was soll ich da sagen? Also natürlich ist es eine Bezugnahme zu seinem Körper, also er muss ein Verhältnis zu seinem Körper bekommen, er muss seinen Körper spüren, ihn beseelen lernen, ich meine, es ist jetzt ja einfach die Frage, von wo aus man schaut und an welcher Stelle sie jeweils arbeiten. Es gibt einfach Männer, die haben schreckliche Angst vor Frauen. Da muss man auch noch ein bisschen psychologisch arbeiten. Ehrlich gesagt fällt mir da jetzt nicht sofort was Zündendes ein. Können Sie mir nochmal sagen, was genau Sie für diese Männer suchen, die Sie da vor sich haben?
Naja, das sind schon Achtsamkeitskurse. Also da geht es um die Achtsamkeit und um die Annahme von dessen. Und wie Sie es selber ja auch schön formuliert haben, natürlich haben die meisten Menschen, Männer im Grunde genommen, die dort auch kommen und die überhaupt bereit sind, sich das anzugucken, sehen auch erstmal diese Angst vor der Frau, ja? Wie sie es schon verlieren. Und das stimmt. Und natürlich versuchen wir dann erstmal psychologisch, also indem man auf dieser Ebene erstmal was in ein anderes Setting kommt, um dann auszusteigen und in dieses eigentliche Gewahrwerden zu kommen. Da gehen wir schon rein, das stimmt. Aber es hätte ja jetzt sein können, dass wir jetzt nochmal sagen, naja, also ich erhoffe mir da manchmal so nochmal von der Frau eine Sicht und sagt, was wünsche ich mir eigentlich bei den Männern? Also was direkt ist es, was auf der Hand liegt, was aus einer männlichen Seite manchmal schwer zu sehen ist?
Also ich meine, es gibt ja auch Meditationsformen, die sehr körperlich sind, wie zum Beispiel Tandava. Das ist Gewahrseinsmeditation in Bewegung. Und das ist ein sehr starker weiblicher Zugang zum Körper, aber eben auch zur Meditation. Also da wird Meditation auch verkörpert. Das wäre natürlich jetzt wieder eine spirituelle Ebene, aber die finde ich sehr hilfreich und wende sie auch an. Und dann hilft es natürlich auch, wenn ein Mann zu einer Frau Vertrauen findet, die selber wirklich dieses Weibliche in sich, also verankert ist in der weiblichen Kraft. Und tatsächlich bedingungslos beziehungsweise ohne jede Erwartung diesen Mann unterstützt.
Ja, das ist hilfreich, das stimmt.
Danke für diese Frage.
Also, genau. Also erstmal
vielen Dank. Ja,
gerne.
Wenn ich noch eine weitere Telefonhörerin, die sich hier mit einbringen möchte. Und ich würde dir gern auch noch Gelegenheit geben, sich hier mit einzubringen, wenn die Technik vielleicht die zweite hier freischaltet. Sie sind freigeschaltet.
Ja, hier ist Ingo Jasitz aus Freiburg.
Hallo.
Hallo Tom und guten Tag, Frau Walter. Herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Und ich habe also gern gehört, wie Sie über das Integrieren und über das Gehaltensein des Männlichen. Also das spricht mich sehr an und auch was so die Integration des Körpers und des Geistes angeht. Ich meine, womit ich ein Stück Schwierigkeiten habe immer, ist so die Unterscheidung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen auf der einen Seite und Mann und Frau auf der anderen Seite. Ich bringe das einfach nicht auseinander. Also ich habe mich lange beschäftigt mit den Persönlichkeitsstrukturen im deutschen Faschismus. Und was da ja passiert ist, also die faschistische Persönlichkeitsstruktur kann man ja als eine auf die auf die Spitze getriebene patriarchalische Struktur auch erleben, die Männerkörper zum Beispiel und den männlichen Geist. Und nun ist aber doch Folgendes passiert. Nun ist dadurch, dass alles zusammengebrochen ist, also die Männer sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Männer sind ja nicht als Helden zurückgekehrt, sondern die Männer sind zerlumpt zurückgekehrt und ohne Rückgrat und alles verloren und die Körper waren kaputt. Und während dieses Krieges haben die Frauen, die eigentlich so von ihrem Rollenverständnis her gesehen, Weibchen hätten sein müssen, aber das konnten die natürlich nicht, die mussten alles machen, ohne die Männer. Und die Frauen mussten in ganz neue Rollen und in ein ganzes neues Verständnis von Weiblichkeit und Männlichkeit hineinwachsen. Also sie mussten für viele, also beides sein, Männer und Frauen. Und als sie dann zurückgekommen sind, die Männer aus dem Krieg, und als der Krieg zu Ende war, ja, was war da? Was war da? Da sind die zerlumpten Männer zurückgekommen und da sind die Frauen zurückgekommen, die sehr an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Und die mussten jetzt wieder zusammenfinden. Und was hat man da gemacht? Man ist, sagen wir mal, künstlich in die alten Rollen wieder reingeschlupft. Ja. Mhm. Und ich merke, ich kann damit nicht so richtig immer, wenn wir so diese alten Beispiele vom Patriarchat nehmen und dem Matriarchat, ja, das hat alles seine Richtigkeit natürlich, aber ich denke, historisch ist da was passiert in unserer Gesellschaft in den letzten 50, 60, 70 Jahren, was wir noch nicht wirklich erkennen. Dass nämlich Männer- und Frauenstrukturen sich gespalten haben, ja, in eine Oberflächendimension und in eine sehr unklare Dimension an der Basis. Ich bin Psychotherapeut und ich werde oft gefragt, von den Leuten, die zu mir kommen, ja, was ist denn das eigentlich ein Mann und was ist denn das eine Frau? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine Antwort ist oft, ich weiß es nicht.
Das ja? kann ich gut verstehen, das geht mir auch so.
Ne, weil ich finde, das, was wir entwickeln, in der Tiefe, entwickeln wir, genau wie wir neue Bewusstseinsstruktur entwickeln wir auch sowas wie neue Männlichkeit, Weiblichkeit. Ich sage das mal in einem Wort, ja. Mhm. Und auch wenn an der Oberfläche diese alten patriarchalischen Strukturen immer noch da sind, in vielen Ebenen noch des öffentlichen Lebens und so weiter, da ist aber doch in der Tiefe der Persönlichkeit ist inzwischen was vollkommen anderes entstanden. Ja, und das ist auch nicht, meiner Meinung nach ist es auch nicht voll erfasst, wenn ich, sag mal, so diese idealtypischen Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit anwende. Ja, also für mich ist es da einfach wichtig, sagen wir mal, was Unperfektes zu lassen und eine Frage offen zu lassen. Ja, was ist das, was wir da eigentlich jetzt machen? Was ist das jetzt, was wir eigentlich mit Integration von männlich und weiblich verstehen? Ja, also diese Unsicherheit zuzulassen, das ist für mich was ganz Wichtiges. Also ich denke, wir könnten jetzt noch lange darüber sprechen, aber da haben wir auch gar nicht mehr die Zeit dazu. Aber das war jetzt einfach mal mein Beitrag.
Ja, vielen Dank, finde ich sehr spannend und ich kann dem Ganzen gar folgen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch darauf eingehen sollen, Thomas.
Doch, wenn ich darauf noch
ist denn, sagen
möchte, dann haben wir
auf jeden Fall. Ingo, haben Sie denn da nochmal eine spezielle Frage oder... Oder was Sie gesagt haben, was da zurückgeblieben ist aus dieser Nachkriegszeit, das ist natürlich eine sehr spezielle Situation. Und es gibt ja viele Beispiele, wo die Männer im Krieg waren, die Frauen das ganze Leben gemanagt haben. Die Männer kommen zurück und sie müssen wieder zurück an den Herd. Oder aber Frauen sind auch mit in den Krieg gezogen und waren neben den Männern gleichberechtigt. Und als der Krieg vorbei war, wurden sie wieder auf ihre Frauenrolle reduziert. Das ist ja, was Sie vorhin gerade beschrieben haben.
Und ja. Es gab eine große Verachtung dann. Es gab eine große Verachtung der Frauen von den Männern, die nicht als Sieger zurückgekehrt sind, sondern als Krüppel, ne?
Ganz richtig. Nur was Sie da ansprechen, das ist wirklich, da ist so viel Verletzung, da ist so viel Traumatisierung, das ist ja unvorstellbar, was diese Menschen erlitten haben. Und ich glaube, es würde jetzt zu kompliziert sein, das auseinanderzunehmen. Denn das ist eine sehr, sehr spezielle Sichtweise auf diese Zeit und auf diese Menschen, die das erlebt haben. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich etwas zu tun hat mit einer Geschlechterfrage. Also es hat natürlich grundsätzlich mit der Geschlechterfrage zu tun, mit der Verteilung der Rollen, die nun mal einfach immer noch greifen. Auch nach schwersten und traumatisierenden Ereignissen greifen diese Rollen immer noch. Aber dennoch fühle ich mich jetzt komplett überfordert, tatsächlich auf diese wirklich schwere Sache einzugehen, die Sie da reingebracht haben.
Ich finde halt, wir können das nicht fertig diskutieren, aber ich finde halt, dass es hier nicht um eine spezielle Schicht geht oder um eine spezielle Gruppe geht, die was erlebt hat, sondern ich finde, dass es eine strukturelle Geschichte ist, denn in Deutschland, sagen mal aus dem Zweiten Weltkrieg, das haben alle erlebt, ja, und da gibt es die zweite und die dritte Generation, die immer noch in diesen Strukturen drin ist.
Mhm.
Ja, meiner Meinung nach ist das keine spezielle Geschichte. Ich meine, meiner Meinung nach müssten wir diese traumatischen Erfahrungen und dieses Durcheinander der Rollenstrukturen müssten wir einfach grundsätzlich mit in die Diskussion mit hineinnehmen.
Da stimme ich Ihnen zu und das ist auf alle Fälle, wäre das ein eigener Abend, ja.
Ja.
Mhm.
Okay.
Aber vielen Dank, das ist nochmal eine ganz weit erweiterte Sicht dann auf die Dinge, ja.
Gut, herzlichen Dank.
Danke auch.
Wir haben einige Fragen, die uns auch per E-Mail erreicht haben. Es geht leider aber die Zeit davon. Möchte ich einfach abschließend eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, auch zusammenfassend kurz selber aufnehmen und Sie auch als abschließende Frage stellen. Das ist auch die offensichtliche Frage an dich. Was ist deine Vision, diese Integration, von der du sprichst? Wie kann die aussehen? Wenn du einfach deine Vision in ein paar Zügen schildern machst, wie kommen wir zu dieser Integration, die diese neue Kultur ermöglicht?
Also meine Vision der Zukunft heißt ja, so wie auch meine ganzen Online-Seminare und mein Buch, in Erwartung der Zärtlichkeit. Und zu dieser Zärtlichkeit zu kommen, hat etwas zu tun mit im Körperleben, verkörpert sein. Und zwar so gewahrend und aufmerksam wie nur möglich. Denn wenn ich gewahrend im Körper lebe, dann werden meine Hände immer fürsorglich und liebevoll berühren und nicht mehr zuschlagen. Und dieser Erziehungsweg oder dieser Schulungsweg kann natürlich, muss schon in der Schule beginnen, das ist klar. Aber das ist die Herausbildung eigentlich dieses zentaurischen Bewusstseins, nämlich die Verbindung von Körper und Geist. Das wird sich in den Händen ausdrücken. Das wird sich ganz genau in den Händen ausdrücken, die zärtlich berühren und nicht mehr zuschlagen.
Dorothea, vielen Dank dafür auch. Danke für diese Schlussworte. Wir hatten natürlich noch eine Stunde Zeit.
Das ist ein
komplexes Thema und es ist nicht nur komplex, es trifft uns auch tief in die Seele.
Ja.
Es ist ein Thema, das uns alle, und ich merke es auch persönlich bei mir, einfach eine tiefe Betroffenheit mit sich bringt. Aber genau deswegen ist es so wichtig und insofern vielen Dank, dass du mit uns dabei warst. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Und ich glaube, wir werden an dem Thema noch weiter auf gemeinsamem Gespräch sein müssen, weil viel, was immer diese neue
Kultur und ich glaube, dass sie vielleicht gar nicht, dass sie ganz gut auf den Punkt gebracht ist, wenn du sie auch eine Kultur der Zärtlichkeit nennst. Wie diese Kultur erreicht werden kann, hängt auch davon ab, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Herzlichen Dank.
Ja.
Und herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Hörerinnen.
Danke auch, Thomas. Und es ist mir klar, es ist so komplex, dass ich jetzt auch an manchen Stellen vielleicht nicht ganz so deutlich werden konnte, wie es vielleicht zu anderem Zeitpunkt möglich ist. Aber ich danke für die Gelegenheit und fürs Zuhören an alle.
Danke dir.
Dankeschön, Thomas. Und adieu. Alles Gute.